Herzlich willkommen zu Come on Bergfest, dem Börsenpodcast zur Wochenmitte. Ich bin Andreas Lipke und freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, wir hatten doch ganz spannende letzte Handelstage gesehen. Das Ganze ist ja in der vergangenen Woche damit ausgeklungen, am Mittwoch sozusagen für dieses Podcast-Format, dass wir die Zahlen von den Banken gesehen hatten. Wir hatten die Quartalzahlen von Netflix und von Tesla gesehen. Und da hatte sich bereits, zumindest mal bei den Technologiewerten, ein sehr ambivalentes, heterogenes Feld aufgezeigt, was sich witzigerweise in den letzten Tagen dann auch tatsächlich weiter fortgeführt hat. Das heißt, wir hatten Netflix gesehen, die Zahlen waren okay, zumindest mal die Prognosen waren okay, aber die eigentlichen Zahlen lagen unter den Erwartungen und daraufhin haben die Aktien eine buchstäbliche Achterbahnfahrt nach der Zahlenvorlage vollzogen, konnten sich dann etwas stabilisieren. Ähnlich ging es bei Tesla, da war es eigentlich genauso. Der Ausblick war rosig, aber die aktuellen Zahlen waren nicht so gut. Der Umsatz ist zwar gestiegen, aber der Gewinn rückläufig gewesen. Das ist einfach der Tatsache geschuldet gewesen, dass Elon Musk ja durch Preisreduzierungen im Endeffekt dann den Umsatz angekurbelt hat, aber natürlich die Margen und damit auch den Gewinn reduziert hat. Und genau diese Tendenzen haben sich auch tatsächlich bei vielen, vielen Zahlen, die wir jetzt von anderen Unternehmen aus den USA gesehen haben, fortgesetzt. Und das ist dahingehend ganz spannend gewesen. Also nimmt man zum Beispiel Alphabet, die waren zumindest mal schlechter als im Vorjahr in vielen Bereichen, aber waren nicht so schlecht, wie man das befürchtet hatte. Das heißt also, hier haben die Marktteilnehmer tatsächlich vorher die Messlatte relativ niedrig auf den Boden gelegt, sodass dann selbst der Hamster mit Sturmgepäck hätte drüber springen können. Anders sah es dagegen bei Microsoft aus. Da sind zwar die Erwartungen auch etwas reduziert worden, bloß das Technologie- bzw. Softwareunternehmen konnte mit Bravour diese Hürde sogar überspringen und hatte dann nochmal eins draufgesattelt. Das heißt, man hat hier tatsächlich einen Zuwachs verzeichnen können zum Vorjahr, sowohl auf der Umsatz- als auch auf der Gewinnseite. Und man hat so ein bisschen natürlich auch Alphabet, und das war ganz spannend. Die Zahlen sind ja beide gleichzeitig, seit Alphabet und Microsoft haben Dienstag die Zahlen vorgelegt und sind jetzt ja auch seit einiger Zeit direkte Konkurrenten im Bereich künstlicher Intelligenz. Artificial Intelligence, hier hatte ja Microsoft durch den Einsatz von ChatGPT Alphabet ein Stück weit den Schneid abgekauft. Und das ist ganz spannend. Bei Alphabet hat sich auch abgezeichnet, dass zwar ein dritter Geschäftsbereich, und zwar der Cloud-Bereich, jetzt profitabel arbeitet, aber nichtsdestotrotz zeichnet sich eben bei dem wesentlich wichtigeren Suchmaschinenbereich bei Google eben ein Umsatzrückgang an. Das heißt, man ist hier wirklich in den 50, 60 Milliarden US-Dollar-Bereich und zeigt einfach auch damit, wie wichtig Google für den Gesamtkonzern ist. YouTube an zweiter Stelle dann mit Umsätzen so zwischen 6 und 8 Milliarden US-Dollar und der Cloud-Bereich momentan mit einem Ertrag von 100 Millionen. Also hier sieht man mal so ein bisschen die Größenordnungen, wie der Konzern von welchen Geschäftsbereichen tatsächlich abhängig ist. Und der Cloud-Bereich ein relativ kleiner Bereich, jetzt aber auch im Positiven. YouTube ebenfalls ein relativ kleiner Bereich halt im Verhältnis zu natürlich dem Suchmaschinenbusiness Google. Und hier wird es natürlich dann für Google zunehmend schwieriger durch eben den Einsatz von KI. Andere Unternehmen werden ja folgen, wie gesagt, Microsoft hatte ja bereits ChatGPT in Bing, also oder beziehungsweise in Edge, in deren Browser mit eingebaut, beziehungsweise Suchmaschinenfunktion. Und es gibt auch andere und größere Technologieunternehmen, die ebenfalls in diese Richtung gehen und dort die ein oder andere Überraschung beziehungsweise den einen oder anderen Joker noch mal aus dem Ärmel ziehen können. Also es bleibt auf jeden Fall spannend, was sich dort abzeichnet und wie es dort weitergeht. Spannend bleibt es natürlich auch mit den weiteren Zahlen, beziehungsweise gab es auch noch andere Unternehmen natürlich, die in den letzten Tagen entsprechend ihre Zahlen vorgelegt haben. In der vergangenen Woche gab es ja noch ein paar US-Banken, die ebenfalls sozusagen aus der zweiten und dritten Reihe ihre Zahlen präsentiert haben, konnten nicht wirklich überzeugen. First Republic Bank hat genauso wie Credit Suisse eben mit massiven Liquiditäts- oder Einlagenabzügen zu kämpfen, was dann natürlich so ein bisschen, wie soll man sagen, ja, die Luft, den Sauerstoff für Banken eben natürlich Notwendigkeiten eben reduzieren und natürlich dann tatsächlich auch ein Problem auf der operativen Seite darstellen. Wir haben aber auch einige deutsche Unternehmen, die jetzt ihre Zahlen vorgelegt haben. Wir haben heute eine Beiersdorf, wir hatten heute eine Puma, eine MTU und eben auch eine Simrise mit Zahlen. Wir hatten aus der zweiten Reihe einige Unternehmen, Heidelberger Druck hat die Zahlen vorgelegt und so ging das eigentlich einher. Einige Zahlen konnten sich sehen lassen, andere Zahlen waren okay, waren so lala. Und das ist genau die Situation, wie sich es momentan darstellt. Das heißt, man kann eigentlich schon diese drei Unworte schon nicht mehr hören. Zinsangst, Konjunktur, Zweifel und im Endeffekt die China-Reopening-Fantasie durch die auflebende Konjunktur. Das ist ja das Dreigestirn, was die Börsianer, was die Marktteilnehmer bereits jetzt schon seit Anfang des Jahres umsetzen, entsprechend in ihren Investmententscheidungen mit einbeziehen. Und wo immer wieder an den Stellschrauben gedreht wird, die Marktteilnehmer denken, es gibt eine Zinspause, dann kommt die US-Fed um die Ecke und sagt, nein, wir müssen wegen der Inflation im Endeffekt weiter an den Zinstempo Schritt halten bzw. festhalten. Dann kommen die Konjunkturängste, dann fallen die Konjunkturdaten doch nicht so schlecht aus, dann gibt es wieder Konjunkturhoffnung. Und diese ganzen Parameter und die ganzen Variablen, die sich darstellen, sind wirklich auch für viele Retail-Investoren einfach schwierig zu greifen. Und leider zeigt sich das dann natürlich auch in den einzelnen Unternehmensbereichen bzw. Sektoren auf, dass man hier einfach keine hetero- oder keine homogene Situation vorhält, wo man einfach ganz klar sagen kann, ja, okay, der Branche geht's gut, da kann man sozusagen ohne Sorge oder beziehungsweise ohne größere entsprechenden Risiken investieren und diesen Branchen geht's dann nicht so gut, sondern man muss selbst in den einzelnen Branchen, also zum Beispiel im Tech-Sektor, genau reingucken, genau schauen, welches Unternehmen ist wie positioniert. Nur weil es bei dem einen Unternehmen gut läuft, muss es bei dem anderen nicht entsprechend gut laufen. Beste Beispiel dafür war die Halbleiterbranche. Wir hatten einige Unternehmen, die Zahlen waren nicht okay, die waren zwar nicht so schlimm wie erwartet, aber die waren halt wirklich nicht gut. Dann gab es aber andere Unternehmen, die hatten eben wirklich gute Zahlen vorgelegt. Und dann gab es eben natürlich auch Unternehmen, die hatten einfach grottige Zahlen vorgelegt. Und selbst in diesem Umfeld ist es tatsächlich nicht so, dass man sagen kann, okay, man schert eben alle Unternehmen über einen Kamm. Man muss hier genau reingucken, man muss genau sehen, welche Chips, welche Halbleiter werden entsprechend von den Unternehmen nachgefragt und angefragt und welche Unternehmen profitieren dann eben von sozusagen diesen Sonderkonjunkturen, die sich dann entsprechend zeigen. Und das ist die aktuelle Situation. Die macht es halt wirklich auch nicht so einfach zu durchschauen und auch zu handeln. Und wie gesagt, auf der Konjunkturseite hatten wir es ebenfalls gesehen. Es gab viele Konjunkturindikationen, Impulse, die im Vorfeld relativ fest erwartet wurden. Die kamen dann wesentlich schwächer rein, wo ich mich also auch teilweise wirklich gewundert hatte, auch in den letzten Tagen. Und es gab natürlich auch andere Konjunkturindikationen, wo man gedacht hat, okay, da wird eher eine Schwäche zu sehen sein und die kamen dann wirklich sehr, sehr massiv fest rein und haben natürlich dann wieder die Zinsängste befeuert. Also egal, was sozusagen momentan für Impulse kommen, die Marktteilnehmer machen sowieso daraus, was sie wollen. Und was auch ganz spannend ist, man merkt einfach, dass wir ein enorm starkes Hedging-Verhalten bei vielen institutionellen Investoren haben und wir haben eine unheimlich hohe Short-Spekulationswelle momentan im Finanzmarkt, das heißt gerade auf Aktien, sieht man in den USA einen relativ größeren Druck, gerade von spekulativer Seite. Das führt natürlich dazu, wie zum Beispiel dann gestern bei Microsoft, wenn die Zahlen eben doch besser reinkommen, als man erwartet hat, dass es dann eben zu einer buchstäblichen Short-Squeeze kommt. Das hat man bei anderen Unternehmen ebenfalls gesehen. Führt aber natürlich dann auch dazu, wenn die Zahlen wirklich mega, mega grottig reinkommen, dass die Unternehmen dann wirklich quasi einmal durchgereicht werden. Also schwierig, das ist so ein bisschen so ein Beschleunigungsparameter, eine Dynamik in den Märkten momentan, die eben genau dadurch zustande kommt. Im Übrigen auch droht momentan so ein bisschen dieser overcrowded Trade bei den amerikanischen Staatsanleihen. Da sind halt so wirklich riesig große Short-Spekulationen in den Märkten, die eben darauf setzen, dass die amerikanischen Staatsanleihen, die 10-jährigen Bonds im Endeffekt dann nochmal weiter fallen werden, dass also hier die US-Fed zukünftig die Zinsen weiter anziehen wird, demzufolge dann die Anleihekurse fallen, die Renditen steigen. Sollte das natürlich nicht eintreffen, kann hier auch mal relativ schnell die Tür eng werden und wir reden hier nicht über ein paar Milliarden, sondern es gibt mittlerweile, ich glaube, 1,39 Billionen US-Dollar sind hier an Short-Positionen offen. Das ist eine richtig große Summe, natürlich im Verhältnis zu den amerikanischen Staatsanleihen noch verhältnismäßig. Naja, wie soll man sagen, also schon groß natürlich und halt auch logischerweise overcrowded, aber es relativiert sich halt natürlich, wenn man sich den Gesamtstaatsanleihemarkt halt ansieht, aber es ist schon nennenswert. Also wenn es hier denn eben tatsächlich zu einer Verknappung kommen sollte, weil sich irgendeine ja unvorhergesehene Tatsache ereignet, ein Black Swan auftaucht, dass eben vielleicht die Staatsanleihen doch wieder durch Quantitative Easing oder wie auch immer entsprechend dann gekauft werden sollten, dann kann hier wirklich der ein oder andere Aufschrei dieser Bären zu hören sein. Ja, also es bleibt auf jeden Fall, das waren zumindest mal die letzten Tage, die sich dahingehend so ereignet haben. Und jetzt gucken wir natürlich gleich in Teil 2 mal voraus und schauen mal, was euch, was uns in den kommenden, ja, 7 Handelstagen bevorsteht. Bis gleich. Jodle. Herzlich willkommen zurück zu Come On Bergfest, dem Börsenpodcast zur Wochenmitte. Ich bin André Slipko und wir gucken jetzt in die kommende Handelswoche bzw. in die kommenden Handelstage mal rein. Montag ist ja bei uns hier Feiertag in Deutschland, das ist der 1. Mai. Wir haben ja sozusagen ein langes Wochenende. Das kann man schon mal als Positivum ganz einfach abhaken. Aber ansonsten ist ein Zahlenreigen zu erwarten, der sowohl auf der mikroökonomischen, also auf der Unternehmensberichtsseite als auch auf der makroökonomischen, sprich dann eben von der Konjunkturseite, durchaus einiges zu bieten hat. Und ich würde vorschlagen, ich fange auch gleich mal mit der makroökonomischen Seite an. Da geht es nämlich morgen dann Verbrauchervertrauen in Europa, Geschäftsklimaindex für die Eurozone um 11 Uhr. Wir bekommen aus Amerika die klassischen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung um 14.30 Uhr. Wir bekommen das Bruttoinlandsprodukt, wir bekommen im Endeffekt dann auch die schwebenden Hausverkäufe um 16 Uhr. Am Freitag geht das Ganze dann auch aus Japan mit richtig Schwung weiter. Da gibt es nämlich einige Daten, zum Beispiel zur Industrieproduktion, die Arbeitslosenquote. Und wir bekommen natürlich auch den Bank of Japan Prognosebericht, also auch sehr, sehr wichtig, sollte man mal einen Blick drauf werfen. Dann geht das mit dem Bruttoinlandsprodukt aus Deutschland weiter. Wir bekommen am Freitag den PCE-Kerndeflator, wir bekommen persönliche Einkommen und Privatausgaben aus den USA, wir bekommen den Chicago-Einkaufsmanager-Index und das Verbrauchervertrauen. Das ist zumindest mal der ganze Zahlreihen, der jetzt in dieser Woche auf die Marktteilnehmer eben niederprasseln wird. In der nächsten Woche geht es dann natürlich auch weiter und da wird es dann eben gerade eben auch auf der makroökonomischen Seite mit folgenden Datensätzen weitergehen. Moment. Und zwar haben wir am Montag, wie gesagt, Feiertag, aber in Amerika wird trotzdem gehandelt. Das heißt, da gibt es natürlich auch entsprechende Daten. Wir bekommen den ISM-Produktion bzw. Beschäftigungsindex, Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe, auch ganz wichtig, weil das natürlich eine Frühindikation eben für die amerikanische Wirtschaft ist. Am Dienstag geht es dann weiter mit den Einzelhandelsumsätzen aus Deutschland. Wir bekommen auch die Einkaufsmanager-Indizes für Deutschland, die dahingehend auch nochmal ganz interessant sein könnten. Verbraucherpreisindex in der Eurozone oder für die Eurozone um 11 Uhr am Dienstag, ebenfalls wichtig. Und dann geht es am Mittwoch weiter mit den PMI, also dem Einkaufsmanager-Index, Dienstleistungen und den Gesamtindex aus den USA. Und wir bekommen den Beschäftigungsindex bzw. dann eben dem ISM-Produktion bezahlte Preise. Also hier kommen eine ganze Menge an Einkaufsmanager-Indizes, die ebenfalls auch als Frühindikation gelten und eben ganz viele Preisindikationen, die eben dahingehend interessant sind, um zu sehen, wie die Inflationsentwicklung sich natürlich dann gestaltet und darstellt. Das zumindest mal aus Deutschland und eben aus den USA, wo man einen Blick drauf werfen sollte. Am Freitag, wie gesagt, Japan mit einigen interessanten Daten. Ansonsten geht es dann natürlich auch auf der mikroökonomischen Seite weiter. Da kommen dann morgen Unternehmen wie zum Beispiel AppWee, wir bekommen Activision Blizzard, Extron wird morgen die Zahlen vorlegen, Amazon wird morgen die Zahlen vorlegen, Amgen ebenfalls mit Zahlen. Dann bekommen wir die BASF, Barclays, ebenfalls als Bank, als englische Bank natürlich sehr interessant, BP, der Ölkonzern Caterpillar wird ebenfalls Zahlen morgen vorlegen. Wir bekommen Corning, Continental wird morgen Zahlen vorlegen, Delivery Hero, Danone. Also hier geht wirklich der Zahlenrand richtig los. Die Deutsche Bank wird Zahlen vorlegen. Deutsche Börse hat heute im Laufe des Nachmittags nochmal Zahlen vorgelegt, die besser waren als erwartet. Eastman Chemical, Edison International wird ebenfalls Zahlen vorlegen. Aus Deutschland nochmal einhellen, kleinerer Wert, aber trotzdem nicht ganz uninteressant. Vielmann wird die Zahlen vorlegen. Und so geht das Ganze dann im Endeffekt weiter. Das heißt, aus der zweiten Reihe kommen hier immer mehr Zahlen und Unternehmen natürlich dann eben mit ihren entsprechenden Einblicken, Bücher, offenen Büchern auf die Marktteilnehmer zu. Wir bekommen am Freitag Covestro, die Zahlen präsentieren wird. Wir bekommen Eni, Erste Group aus Österreich. Wir bekommen Kellogg aus den USA, die dann im Endeffekt die Zahlen nochmal vorlegen. Wir haben unter anderem dann noch OMV am 28., die Zahlen präsentieren. Sony, Also hier geht es wirklich, das Who's Who. Whale wird im Endeffekt Zahlen vorlegen. Yara International am 28. ebenfalls. CNOOC, der chinesische Rohstoffkonzern PetroChina, wird am Samstag die Zahlen vorlegen. Am Wochenende ganz wichtig, also da auch nochmal gucken. Am Montag geht es dann weiter. Wie gesagt, bei uns geschlossen, aber in den USA findet Handel statt. Aflac wird da Zahlen vorlegen, auch ganz interessant. Wir bekommen FMC Corp, die Zahlen vorlegen am Montag. Und das ist im Endeffekt, also es geht die ganze Zeit so weiter. Ich könnte jetzt hier wirklich mindestens eine halbe Stunde lang noch im Endeffekt die ganzen Unternehmen vorlegen, aber ihr habt schon, im Endeffekt sind wirklich auch sehr, sehr große DuPont. Wir bekommen Amazon eben, wie gesagt, in den nächsten Tagen. Wir bekommen in der nächsten Woche Ford unter anderem, der Autobauer, der natürlich auch sehr wichtig sein wird. Logitech aus der Schweiz noch. Und also hier wirklich das im Endeffekt Who's Who der Branchen insgesamt. Das nimmt also richtig Fahrt auf. Deswegen hier also auch mal gucken. Das garantiert auch ein Unternehmen von euch dabei, was ihr vielleicht in Depots habt. Ich sehe auch wieder eine Pfizer, ebenfalls am Dienstag kommender Woche mit Zahlen. Shop Apotheke wird eben Zahlen vorlegen. Also wie gesagt, ein wirklich ganz, ganz großes Zahlenfeuerwerk. Also von daher auch ein bisschen gucken. Wenn man nicht unbedingt positioniert ist, dann hat man zumindest mal die Möglichkeit, sich hier einen guten Ein- und Überblick über die Gemengelage eben verschaffen zu können. Und was sozusagen jetzt relativ langsam eben begonnen hat, nimmt jetzt richtig Fahrt auf, und das sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Auch von der Konjunktur, von der konjunkturellen makroökonomischen Datenreihe ebenfalls sehr, sehr wichtige Indikationen, die eben auf die Märkte eindröschen, die eben gerade natürlich auch aus dem Teil 1 erwähnten Dreigestirn hier und da nochmal die eine oder andere Stellschraube entsprechend drehen können. So, ich habe jetzt auch gedreht, und zwar an dem Ausschalter gleich. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ich habe euch kurz und knackig so ein bisschen mal kleinere Impulse, kleinere Informationen zukommen lassen können. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Hoffe, dass wir uns vielleicht morgen entsprechend bei dem Klatsche-Format auf dem YouTube-Kanal von comdirect wiedersehen oder natürlich wieder hören am kommenden Freitag, also sprich in 2 Tagen bei der Common-Börsen-Podcast-Ausgabe. Ja, ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao. Thank you.